Heute in meinem Podcast ist Adam Janosch, agiler Rapper, Scrum Master und Systemingenieur. Aufmerksam bin ich über LinkedIn auf ihn geworden, da Rap und Hip-Hop selber meine Lieblingsmusikrichtung ist und da er hier hauptsächlich seine Rhymes über das Projektmanagement schreibt, habe ich ihn kurzerhand gefragt, hör mal, willst du in meinen Podcast kommen? Und er hat sofort zugesagt. In dieser Folge erfährst du mehr über die Person hinter den Songs, wie er sie schreibt und produziert, sowie was sich hinter seinem Slogan Scrum doesn't solve problems, people do verbirgt. Und damit du jetzt einen kleinen Vorgeschmack bekommst, von welcher Musik ich eigentlich rede, starten wir in diesem Podcast mit einem kleinen anderen Intro. Auf geht's!
Ich bin Scrum Master, was auch immer das bedeutet. Moderator, Mentor, Coach. Ruf die 1, wer Scrum Polizei? Ist es euch vorbei nach einem Sprint? Geht erst die Arbeit los? Keine Angst, Herr Manager, ich mach dich nicht arbeitslos. Du bist nur ein bisschen arbeitlos.
Ich begrüße nun den Adam. Hallo Adam, ich begrüße dich.
Hi, schön, dass ich hier bin. Schön, dass du mich begrüßt und freut mich, dass wir jetzt hier auch die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen.
Ja, für alle die Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, würdest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und ja, was vor allem, was heute ja auch Thema in meinem Podcast ist, deine Freizeitbeschäftigung ist. Stell dich mal kurz vor, bitte.
Vorname ist ja mittlerweile bekannt, Adam, mein Name. Ich bin Rappender Agile Coach, Rapvendor, Agile Consultant, Scrum Master mit Ingenieurshintergrund. Also ich berate, ich mache Workshops, aber ich trete halt auch auf Konferenzen, Unternehmensfeiern und bin halt immer offen für kreative Projekte. Aber wenn ich halt nicht Musik über agiles Arbeiten und Projektmanagement oder Produktentwicklung mache, dann berate ich halt oder mache Workshops.
Du bist jetzt der erste Gast in meinem Podcast, der das neue Kickoff mitmachen darf. Mhm. Und zwar stelle ich dir jetzt ganz kurz mal 5 Fragen, die ich einfach so im Pulsi-Album-Manier zusammengestellt habe, dass die vielleicht noch ein bisschen abseits von dir ein bisschen kennenlernen und dich persönlich noch ein bisschen kennenlernen. Wenn du irgendwie keine Lust hast zu antworten, dann sag das einfach und ich würde sagen, wir starten los mit dem Kickoff.
3, 2, 1. We have ignition.
Wenn du dich entspannen möchtest, was machst du dann?
Ich gehe raus, ich gehe wandern, ich gehe Fahrrad fahren, ich gehe in die Natur.
Okay, machst du auch Sport noch nebenbei oder wirklich nur spazieren gehen, Radfahren?
Ja, Radfahren, Joggen, das ist Joggensport, ja, also ja.
Was magst du gar nicht?
Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Unordnung. Ja, weil über die eigene Unordnung stolpert man auch schon mal und verliert sich und verschwindet eigentlich Zeit, um die Ordnung wieder herzustellen.
Was ist dein Lieblingstier?
Erster Impuls wäre Hund. Also ich wollte als Kind, Teenager immer einen Hund haben.
Und wenn du morgen ein Schild machen könntest, was jeder in Deutschland lesen würde, was ständ da auf dem Schild?
Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten soll, ob es jetzt über das Agile arbeiten soll oder halt gesellschaftlich kritisch. Ich weiß es gar nicht. Du bist gut, wie du bist.
Gut, ich würde sagen, legen wir los mit dem Interview. Natürlich erstmal eine Frage, wie wird man Rapper?
Ja, wie wird man Rapper? Ist ja auch erstmal die Frage, wann ist man denn Rapper? Ja, also wann ist man überhaupt Musiker? Wann ist man Pianist? Wann ist man Agile Coach, Consultant? Das sind jetzt auch sogar keine geschützten Berufsbezeichnungen, soweit ich weiß. Ich würde einfach sagen, ständiges Üben und Lernen.
Hast du schon als Kind mit dem Rappen angefangen? Mit welchem Alter ungefähr?
Ich glaube, mit 15 habe ich so die ersten Songs geschrieben und aufgenommen.
Aber auch wirklich mit Musik unterstützt oder hast du auch damals schon mit Freestyle angefangen? Vielleicht Freestyle für meine Hörer, die nicht so direkt mit der Rap-Musik was anfangen können. Freestyle ist quasi Reime ohne musikalische Unterstützung. Der klassische Rap oder Hip-Hop, wie man ihn heutzutage pflegt, erfolgreich auf einem Rhythmus. Hast du angefangen mit Freestyle oder hast du eher angefangen wirklich schon mit Musikunterstützung zu rappen?
Also man kann ja auch Freestyle auf instrumental rappen, das geht ja auch. Also ich glaube, du meinst A Cappella. A Cappella ist ohne Beat und Freestyle ist dann einfach so, gerade wenn du es nicht schreibst, sondern einen Beat hörst und darauf sofort improvisierst, könnte man sagen. Aber ich habe ja eigentlich erstmal Beats gebaut. Also ich habe ja Keyboard gespielt, war auch in einer Band, in einer Jazzband habe ich Jazzpiano gespielt, bis ich dann selber angefangen hatte, mehr Rap und Hip-Hop zu hören und mein Keyboard halt am Laptop angeschlossen hatte und dann für mich sich eine komplett neue Welt ergeben hatte, wo ich dann selber produzieren und Musik kreieren konnte. Und dann, da, weil ich halt auch nicht singen konnte, habe ich einfach gerappt. So, also ich habe Beats gebaut, ich habe musikalischen Hintergrund, Beats gebaut, Texte geschrieben, die dann aufgenommen und mich dann halt auch mit der Tontechnik beschäftigt. Und so kam das so, das von der Idee bis zur Umsetzung habe ich da eigentlich alles selber gemacht.
Du hast aber also auch angefangen, am Anfang mit einem Instrument wahrscheinlich zu spielen. Was war dein erstes Instrument, was du gelernt hast?
Keyboard.
Keyboard, okay.
Also Piano.
Okay. Jetzt habe ich etwas im Vorfeld logischerweise recherchiert und mir ist ein sehr nettes Stück von dir aufgefallen, und zwar dein Lebenslauf-Rap, den du auf deinem auf deinem LinkedIn-Profil gepostet hast. Du hast eine sehr bewegende Entwicklung gemacht. Du hast angefangen, in dem Stück zu rappen, dass du zuerst auf der Hauptschule warst, hast dann über den zweiten Bildungsweg, glaube ich, dann weitergemacht, so wie ich das aus dem Song rausgefunden habe, bis zum Studium und hast dann sogar den Science gemacht und bist jetzt mittlerweile selbstständig und ja, hast also eine sehr starke Entwicklung zurückgelegt. Inwieweit hat eigentlich diese Entwicklung von der Hauptschule bis, sage ich mal, jetzt zu deinem jetzigen, bis jetzt in deine Selbstständigkeit, sage ich mal, Entwicklung genommen? Hat das einen großen Einfluss gehabt?
Also ich finde, gerade dieser Weg, wenn man den da so geht, für einen selber ist der ja normal. Also du lebst das ja, das ist ja deine Normalität. Aber ich denke, man lernt, oder man ist immer mit Schubladendenken und Unterschätzung konfrontiert und Drittmeinungen. Und ich glaube, man lernt, das nicht zu ernst zu nehmen, nicht zu viel Bedeutung den Drittmeinungen zu geben und mehr darauf zu hören und was du denkst und an deine eigenen Skills und der Machbarkeit zu glauben, würde ich einfach mal sagen. Also eher auch die Mentalität der Eigengestaltung. Also sich das Leben nicht fremd gestalten lassen und zu sagen, ja gut, das ist jetzt das Limit, darin bewegst du dich, mehr kannst du nicht, sondern zu sagen, nee, ich traue mir das zu und ja, ich und alles, was ich doch nicht kann, das kann ich lernen.
Ich bin auch ein großer Freund davon, halt zu motivieren, weil ich komme auch selber von der Hauptschule, habe das auch alles über einen zweiten Bildungsweg gemacht. Ich persönlich finde logischerweise, dass es sehr schwer ist, diesen Weg zu gehen. Ich finde allerdings auch, muss man wirklich sagen, dass heutzutage eventuell der Weg nicht mehr so einfach wäre, von der Hauptschule bis in unsere Branche. Würdest du das auch mitgehen oder würdest du sagen, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt auch vielleicht nicht beurteilen? Aber ich denke, dass es früher doch noch einfacher war, diese Wege zu gehen als heutzutage. Genau wegen diesem Schubladendenken, was du gerade angesprochen hast.
Ja, es ist generell nicht einfach, wenn du halt in diesem Umfeld bist. Also es ist immer ein Widerstand, der immer mehr da ist, als wenn du direkt auf dem Gymnasium wärst oder auf der Realschule oder halt, wenn dann aus dem Elternhaus anderen Support bekommst oder eh schon alles Akademiker sind. Und ich glaube, weil du da halt auch den, du hast Leute, die du fragen kannst direkt. Ne? Also die, wenn du Fragen hast, die dich da halt auch supporten können. Aber andererseits stelle ich mir da vielleicht auch vor, dass es vielleicht auch dich immer einfacher ist, wenn deine Eltern Akademiker waren, dass du halt auch diese Erwartungshaltung direkt mitbekommst. Ne? Du musst unbedingt auf dem Gymnasium, du musst unbedingt studieren. Ich finde mittlerweile, man muss nicht mehr studieren. Also man kann ja auch eine Ausbildung machen und da aufgehen. Und also es gibt mittlerweile, haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns halt auch selbst zu verwirklichen. Und ich finde auch, jede Zeit hat so seine Vor- und Nachteile und jede Generation hat so seine eigenen Kämpfe, die sie führt. Und von daher, die Wiese ist woanders immer grüner als die eigene. Auch hier sind wir, glaube ich, wieder bei Selbstbestimmung. Also man muss für sich einstehen und ich glaube, das ist das Schwierigste, egal wo man jetzt gerade herkommt, egal welchen Support man hat oder nicht. Und halt, ja, ich will jetzt auch nicht zu philosophisch klingen oder zu allgemein, aber ja, einfach dankbar für das, was du hast und daraus das Beste zu machen.
auf deinem Weg, wie wichtig waren für dich Vorbilder? Also ich sag mal, gerade wenn man jetzt ein bisschen in die Rap-Branche reinguckt, Ice-T, Run-DMC, Ice Cube, auch im deutschen Bereich Sido, Eminem, die es da alle gibt, haben die Einfluss auf deine Musik gefunden oder hast du dich auch an Leitbildern orientiert?
Also gerade im amerikanischen Raum habe ich ja gerne Eminem gehört oder dann später auch Tupac, B.I.G. im Nachhinein oder 50 Cent, aber auch Linkin Park oder The Offspring. Also ich bin da halt sehr breit aufgestellt, was meine Musikliebe angeht. Im deutschen Raum waren es dann halt Bushido, Sido, Kool Savage oder Die Ärzte, selbst Juli Silbermond. Also was gerade, ich finde, ich habe mich nicht stark an Vorbildern orientiert oder bin da stark jemandem nachgeeifert, sondern wenn jemand irgendwas Cooles gemacht hatte, habe ich es halt einfach gefeiert. Mhm. Also vielleicht eher so aus der künstlerischen Sicht. Es ist cool umgesetzt, es ist ein geiler Song an sich. Ne? Also das hat mich dann eher vielleicht auch motiviert. Natürlich nimmst du beeinflusst dich alles, was du hörst und wo du umgeben bist. Das hat ja alles Einfluss auf das, was du ja, was für Ideen du generierst und was du daraus schöpfst, ne, ohne das jetzt zu kopieren. Ne? Aber alles hat ja irgendwie Einfluss auf dich.
Wie kommt man eigentlich dazu, über Projektmanagement zu rappen? Ist das mehr so der Part, dass du auch im Projektmanagement aufgegangen bist und hast gesagt, boah, da müsste man eigentlich Rapstücke drüber schreiben? Oder fiel dir das auf einmal ein und meinte, ey, das wäre ja richtig cool, wenn ich darüber mal ein Stück schreibe?
Also ich sag ja auch, Rap ist Therapie und in der Arbeitswelt, im Projektmanagement gibt es ja genug Schmerz, den man verarbeiten muss und das habe ich dann mit Rap gemacht. So, aber Spaß beiseite. Ich habe ja einen Ingenieurshintergrund und habe meine ersten Projekte als Systemingenieur in der Automotive-Branche realisiert und habe da gesehen, okay, hier gibt es ein bisschen Verbesserungsbedarf. Also wie kann man das denn lösen und was sind so die gängigen Probleme, die wir haben? Und so bin ich halt auch immer mehr ins agile Arbeiten reingekommen. Dadurch, dass ich halt so Meetups besucht habe in Köln, für mich waren das eher so Selbsthilfegruppen, ne, wo ich meine Probleme mitgenommen habe und die mit anderen erfahrenen Leuten geteilt habe und mir da Ratschläge geholt habe. Und da habe ich gesehen, okay, es gibt eine riesengroße agile Community und jede Community hat ihre Kultur, jede Kultur hat ihre Musik. Es gab keine Musik, also habe ich angefangen, über agiles Arbeiten zu rappen. Also, und das agile Arbeiten, dadurch, dass du jetzt anders arbeitest, hat es natürlich auch Einfluss auf das Projektmanagement. Und deswegen sehe ich da so, aus dem Kontext heraus, wo ich mich bewege, ist es halt Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Projektmanagement.
Wie lange schreibst du an so einem Stück?
Ist unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wie viel Zeit ich mir nehme. Ich habe auch gelernt, irgendwann zu sagen, gut, es ist jetzt gut, wie es ist. Es kann so raus. Also ich kann innerhalb einer Stunde was Brauchbares herzeigen, aber in der Regel nehme ich mir so 1 bis 2 Tage in Ruhe Zeit für die komplette Umsetzung. Ne? Also von der Idee, Produzieren, Mixing, Mastering, selbst das Video dabei. Also jetzt nicht von 8 bis 24 Uhr, sondern 2 Tage, wo ich mir das schön einteile.
Ich habe mal einen Podcast gehört, zuletzt von Sido, da hatte er gesagt von wegen, dass es bei ihm wirklich so ist, dass er abends wohl im Bett liegt und dann kommen immer die Rhymes, die Takte und er kann dann auch nicht schlafen, steht nachts auf, muss dann ins Studio, muss dann schreiben. Wie sieht es bei dir aus? Also ich hoffe, dass es bei dir wahrscheinlich nicht so ist wie bei Sido. Aber woher bekommt deine Ideen? Sind die dann einfach da, wo du denkst, boah Mensch, also heute habe ich eine Situation gehabt, da könnte ich jetzt mal wieder ein Stück drüber verfassen? Oder wie passiert das bei dir? Wie kommst du auf diese genialen Texte?
Danke schön. Um das aufzugreifen, was ich gerade auch schon ein bisschen erwähnt hatte, es ist ja dein Umfeld, das, was du wahrnimmst, da, wo du arbeitest, das, was du siehst. Und da tangieren dich ja, bist ja mit gewissen Problemen konfrontiert. Und die nimmst du halt mit und dann irgendwann, du denkst ja die ganze Zeit an irgendwas. Und ich finde gerade, Ideen kommen ja immer, wenn du halt nicht denkst, also wenn du den Kopf ausschaltest. Deswegen gehe ich halt auch gerne mal wandern in die Natur und versuche an nichts zu denken, um dann zu gucken, welche Gedanken kommen mir, welche Ideen kommen mir. Und man kennt ja dieses berühmte, ja, die besten Ideen kommen unter der Dusche. Ja, unter der Dusche, weil du halt nicht gerade an die Arbeit denkst, weil du halt nicht gerade zwanghaft versuchst, irgendwelche Ideen zu generieren, sondern weil du versuchst, an nichts zu denken und dann kommt es. Und ich denke, du nimmst etwas auf, es reift in dir, die Idee reift in dir und wenn sie reif ist, zeigt sie sich in einem ruhigen Moment in deinem Kopf. Ja. Und ich muss halt nicht ins Studio rennen, weil ich hab ja selber das ganze Equipment hier direkt. Also bei mir. Also das ist ja auch nochmal, ich habe jetzt keine große Strecke, sondern und man braucht auch viel weniger als früher. So, ne? Also man hat ja gut mit Home Equipment, kriegst ja brauchbare Ergebnisse raus.
Ja, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, gerade für die Leute, die sich dafür interessieren, wie man da sich vorbereiten kann und wenn man da Interesse hat, sowas zu machen, was man da wirklich für braucht. In deinen Stücken rappst du ja eigentlich hauptsächlich über den Agile-Bereich, also agiles Projektmanagement. Warum ist das so? Weil du mit Prince, also mit dem sequenziellen Projektmanagement wenig Berührungspunkte hast, wie Prince 2, PMI, GPM, findet man sehr wenig oder weil dich, sage ich mal, das auch im täglichen Leben eigentlich nicht groß berührt, der sequenzielle Bereich?
Genau, also ich habe ja angefangen eher so im V-Modell, falls so phasenweise Entwicklung, also eher dann klassisches Projektmanagement und habe dann schnell gemerkt, gerade in diesem komplexen Software Produktionsentwicklungsbereich fährt man besser mit einem iterativen, inkrementellen Ansatz, also das agile Arbeiten. Und das waren dann eher so meine Berührungspunkte, wo ich dann mich dem Thema gewidmet hatte. Also auch hier, ne, also weil es mich direkter berührt, rappe ich halt über agiles Arbeiten. Und die Schwierigkeiten, die ich da aus diesem Projektmanagement gesehen habe, oder natürlich hast du gegebene Strukturen und ich denke, es macht wenig Sinn, gerade in dieser komplexen Umgebung, einen Fünfjahresplan aufzustellen und den phasenweise detailliert durchzuplanen und umzusetzen. Ich habe es so noch nie erlebt, dass das so geklappt hat. Und von daher war es für mich dann agile Produktentwicklung.
Okay, also ich höre aber auch raus, dass du wirklich da keine Vorurteile gegenüber dem sequenziellen Projektmanagement hast, weil das wird ja sehr oft auch auf den Social-Media-Bereichen gebettelt, was nun die bessere Vorgehensweise ist. Das ist wirklich aus dir heraus, weil es wirklich dein Daily-Business ist, wo du quasi drin zu Hause bist.
Also ich habe ja auch nichts gegen klassisches Projektmanagement. Ne? Also für mich ist das alles, in welchem Kontext bewegen wir uns gerade und wie klar sind die Anforderungen, wie klar sind die Technologien und Werkzeuge, die ich einsetze, was für ein Wissen habe ich da. Und ich sage ja auch immer gerne ein Schreiner, der 20 Jahre Tische gebaut hat, ja, dem muss jetzt auch nicht mit einem Scrum-Team kommen oder so ein agiles Arbeiten. Er weiß ganz genau, wie er es umzusetzen hat oder sie weiß ganz genau, wie es zu planen und umzusetzen ist. Ne? Da kannst du ja ganz normal deine Phasen definieren. Ne? Das ist der Einkauf, das machst du zuerst, du setzt es um, hier guckst du nochmal nach. Das funktioniert ja sequenziell auch ganz gut. Aber ich finde gerade halt in diesen, das ist für mich immer ein großer Werkzeugkoffer. Also ich finde halt auch, Meilensteine planen machen ja auch Sinn. So, ne? Also man muss, ich finde aber gerade in diesem agilen Kontext macht es halt Sinn, dass man Platz für Anpassungen lässt.
Wie lange machst du das jetzt schon im agilen Bereich, Projektmanagement?
Boah, ich würde jetzt sagen, über 5 Jahre Projekterfahrung in dem Bereich. Aber ich bin ja halt als Product Owner oder Scrum Master, Agile Coach unterwegs. Ja, also es ist da in dem Umfeld war ich dann halt kein klassischer Projektleiter, sondern dann eher Scrum Master, Agile Coach oder Product Owner.
Jetzt sehe ich bei LinkedIn ja auch sehr oft, dass du mittlerweile auf die Bühne gehst und auch deine Stücke, also Auftritte hast mit deinen Stücken. Ist es so, dass die Leute dich auch direkt mit einladen schon oder ist das durch Zufall, dass das auch über die Social Medias verbreitet wird? Hey, kannst du das bei uns auch mal machen?
Sowohl als auch. Ne? Endlich mache ich ja LinkedIn auch schon ein paar Jahre und das, ne, so ein Content, der wird ja auch gerne mal geteilt oder rumgeschickt und weil es das ja so in der Form gar nicht so gibt. Ne? Agil ist ja eher auch noch so ein spezifisches Thema. Wenn du halt gerade nicht in der IT-Entwicklung zu tun hast, kennen es viele Leute auch noch gar nicht. Vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann. Im Radio werden, also meine Songs sind ja auch nicht radiotauglich, weil ich glaube, dafür haben wir die breite Masse noch nicht erreicht. Von daher, ja, ich werde angeschrieben, aber manchmal schreibe ich auch Veranstalter an. Also kommt drauf gerade an, jetzt gerade zum Beispiel auch in Krakau oder Warschau oder in Polen, wo ich ja an sich noch nicht so bekannt bin, da habe ich halt die Leute angeschrieben, weil ich da mal gucken wollte, wie sind da die Konferenzen, weil sie da halt auch sehr international ausgelegt sind. Aber im deutschsprachigen Raum, da werde ich dann halt auch gerne mal angeschrieben.
Also ich habe mal so ein bisschen bei LinkedIn geschaut unter den Kommentaren und hier ist ein Kommentar von einem Fan, wann du dein erstes Album auf den Markt bringst. Und darauf hast du geantwortet, was ich mich wirklich frage, braucht es in Zeiten von Streamingdiensten noch Alben? Ist es nicht besser, den Song einfach als Single herauszubringen und am Ende möglicherweise noch als Sampler? Wie planst du hier deine Zukunft? Also du bist auch nicht der Einzige, der das gesagt hat. Das hat übrigens auch Sido gesagt, dass er mittlerweile von Alben abgehen möchte. Vielleicht mal ganz kurz, warum macht man das oder wieso sind die Überlegungen bei euch Künstlern, eventuell von den Alben abzugehen?
Ja, also ich frage mich das ja tatsächlich, warum sollte man noch ein Album rausbringen? Ich sehe hier halt auch nicht mehr den Benefit. So, also ist es doch nicht alle, halt auch gerade wenn wir wieder am agilen Arbeiten sind, ist das ja auch das agile Prinzip, zu sagen, okay, frühes Feedback. Ich kann etwas von der Idee schnell umsetzen und auf den Markt bringen, ohne dass ich jetzt eine ganze Albumphase oder ohne dass ich mich jetzt ein halbes Jahr irgendwo einschließe und dann irgendwann jemanden zeige mit der Gefahr, dass es halt gar nicht mehr gefällt. Und dann habe ich so, weiß nicht, 15 Songs, die ähnlich klingen, aber die es einfach nicht bringen oder weil die einfach nicht Anklang finden. Und so, wenn ich das halt, so kann ich halt eine Idee umsetzen, mit einem Genre spielen, mit Kunstmitteln spielen und gucken, wie kommt das an, wie kommt das nicht an und das halt beim nächsten Song halt wieder mit aufnehmen. Also wenn ich jetzt letztens irgendwas Rockiges gemacht habe, merke, okay, das kommt an, das kommt nicht an, gut, dann versuche ich es mal mit Reggae oder keine Ahnung. Also man kann, man hat direkteres Feedback und gerade halt auch genau, weil wir ja Streaming-Dienste haben. Du bringst ein Album raus und dann kannst du doch eh, du hast doch eh Zugang auf alles. Also warum nicht dann, ist es nicht besser vom Künstler, den man hört, schnell neue Sachen zu bekommen? Gerade weil wir auch sehr viele Künstler mittlerweile haben. Früher brauchte es ja noch immer ein Label dahinter, um selber Songs zu veröffentlichen. Mittlerweile kannst du ja alles von zu Hause produzieren und rausbringen. Also du brauchst halt nicht mal ein großes Label. Ich weiß es nicht. Also ich frage mich das tatsächlich wirklich. Also wo ist der Mehrwert des Albums? Ich sage nicht, dass ich ein Album rausbringen werde. Aktuell sehe ich es halt auch nicht. Kann sein, vielleicht sollte ich die Hypothese auch mal validieren und fragen, ja, wollt ihr überhaupt ein Album? Wer würde sich das Album denn kaufen?
Da hast du schon recht, ja. Also ist es denn so, du bist ja schon bei Spotify, habe ich gesehen. Den Link hattest du mir auch hier reingepostet. Übrigens, den poste ich auch mit in die Shownotes rein. Also wenn ihr gerne bei Spotify mal nachgucken, sind die Stimmen noch da kostenlos oder sind die auch schon zu bezahlen?
Hey, das ist ja alles kostenlos. Also du hast, ich glaube, soweit ich weiß, ist das Spotify kostenlos und hast halt Werbung drin. Wenn du einen Spotify-Account machst, dann hast du halt keine Werbung drin. Das ist es ja. Also du hast ja alles schon for free zugänglich. Warum noch für ein Album bezahlen?
Bekommst du als Künstler denn von Spotify das dann auch bezahlt, wenn es gestreamt wird? Also hast du davon auch Einnahmen mittlerweile?
Ja, ich habe da ein paar Einnahmen. Ich habe jetzt nicht so große Streams, dass das irgendwie relevant ist. Also für mich ist Spotify einfach ein Kanal, wenn wir jetzt wieder ein bisschen Business-Perspektive betrachten oder generell, also es ist ja, das Marktverhalten hat sich verändert. So, und die Tools, Möglichkeiten haben sich auch alle verändert. Der Musikzugang, das User-Verhalten hat sich halt verändert. Und die Streaming-Dienste sind halt da und es bringt mir jetzt nichts, irgendwelche CDs zu pressen, weil wer kauft noch und wer hört denn noch CDs? Eventuell, was cool wäre, wo ich halt Mehrwert sehen würde, wäre halt Vinyl-Scheiben, weil das hätte wieder was. Ne? Also, ne, aber ansonsten macht für mich erstmal Album keinen Sinn, aber wer weiß. Also vielleicht deswegen halt eher der Sampler, wo du halt wirklich die Singles nimmst und dann guckst, okay, welche Singles waren so am besten, welche haben dir am besten gefallen und dann kannst du die nochmal zusammen zu einem Sampler oder zu so einem Best-of-Album oder sowas nochmal rausbringen oder vielleicht als Piano-Version oder keine Ahnung. Also da irgendwie nochmal ein extra Benefit rausbringen als Album, das wäre vielleicht denkbar, aber so an sich bin ich eher Freund vom Single-Veröffentlichung.
Wenn jetzt da draußen jemand existieren würde, der sagt, ja, der Adam macht das hier über Agil, ich möchte das jetzt über Sequence machen, ich will auch Rapper werden und ich kann das auch ganz gut, schreibe gute Texte, möchte das machen. Reicht Talent aus, um diese Musik zu produzieren oder was braucht man dafür, um wirklich, sage ich mal, erfolgreich das zu vermarkten?
Ja, es muss ja ein Gesamtpaket sein und ich finde, Talent selbst ist halt auch nicht mehr so viel wert, wenn du halt nichts draus machst. Also es ist als ständige Übung, Kreativität, Anpassungsfähigkeit. Du kannst ja auch nicht immer das machen, was vor 20 Jahren schon funktioniert hatte. Ich finde, also du musst das aus Überzeugung machen. So, also mein Antrieb war ja auch nicht, mit der Musik Geld zu verdienen. Ja, also deswegen, ich habe die Musik nicht angefangen, über Agilität zu rappen, um damit ein neues Standbein aufzumachen, um Geld zu verdienen, sondern es war einfach aus Überzeugung, weil ich gesehen habe, es ist von der Community, für die Community, es hat Relevanz und ich will darüber berichten, ich will dieses Thema Agilität greifbarer machen, einem anderen Publikum zugänglicher machen, ich will mit Missverständnissen aufräumen. Das war so halt meine persönliche Motivation, das zu machen. Natürlich hat das den Nebeneffekt, dass ich halt bekannter werde und dann auf Konferenzen eingeladen werde und da halt auch Gagen verlangen kann und durch meine Consultings und Workshops, dadurch verdiene ich dann das eigentliche Geld, aber nicht durch die Musik. Und ich glaube, da ist es, also wenn du jetzt ein Rapper werden willst, um schnell Geld zu verdienen, solltest du vielleicht was anderes machen.
Was braucht man denn so als technische Ausstattung? Also ich meine, ich sehe das immer, dass du halt ein Keyboard benutzt. Du hast auch, so glaube ich, arbeitest mit einem Mac. Du hast ein gutes Mikrofon. Was braucht man, wenn man so eine Ausstattung sich selber zulegen möchte? Also früher war es ja das Studio, wo man hinfahren musste, um schallgedämpft aufzunehmen. Wie sieht das heute aus?
Heute ist ja fast alles mit allem möglich. Die Frage ist halt dein eigener Anspruch. Also man kann sich halt nicht hinter der Ausrede verstecken, ich habe kein gutes Mikrofon. Weil mittlerweile kannst du ja auch irgendein Mikrofon benutzen und im Nachgang kannst du es ja auch immer die ganzen Störgeräusche und so alles rausfiltern und mittlerweile hast du halt diese künstlichen Verbesserungen, die du durchführen kannst. Aber so als Basis-Setup, was ich sagen würde, okay, wenn du es einigermaßen professionell machen möchtest, ja, hol dir ein Mikrofon. In der Regel so ein großes Membran-Mikrofon. Ich selber habe halt auch eine externe Soundkarte, die ich halt dann am MacBook anschließe. Am MacBook selbst brauchst du halt dann noch eine Software, also eine DAW, eine Digital Audio Workstation, also eine Software, wo du deine Spuren anlegen kannst, aufnehmen, bearbeiten und exportieren kannst. Dann ist halt die Frage, willst du selber Beats produzieren oder willst du halt nur die Vocals aufnehmen? Wenn du selber Beats produzieren willst, brauchst du natürlich halt auch andere Skills noch dazu. Ein Keyboard ist nicht verkehrt, wenn du selber was einspielen willst. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Dann wahrscheinlich Publishing in den Plattformen, wo man gerne hin möchte und veröffentlicht quasi dann die Stücke.
Ja, genau. Mittlerweile viele, also jetzt, ich sag mal, jüngere, neuere Künstler, die starten ja bei TikTok. Und über TikTok ziehen sie halt die Leute zu Spotify oder auf YouTube. Weil YouTube und Spotify, da kriegst du halt gewisse Ausschüttungen für Aufrufe. Aber die Aufrufe müssen halt groß sein, damit da überhaupt was zustande kommt. Aber ja, TikTok ist da eigentlich so ein Kanal, den man bespielen kann. So, aber ich selber merke bei mir, LinkedIn mache ich gerne. Bei LinkedIn bin ich gerne, da finde ich, da macht das, was ich mache, irgendwie Sinn. Da habe ich meine Zielgruppe, da kann ich Community aufbauen, mit den Leuten kann ich interagieren. Ich habe auch angefangen, jetzt meine Sachen auf TikTok hochzuladen, aber ich merke, da kommt halt auch gar nicht so das Feedback und die Leute. Und ich verbringe halt auch sehr wenig Zeit selber auf TikTok. Ne? Also ich kommentiere auch wenig bei anderen. Es ist ja bei Social Media, ist ja keine Einzelbeschallung, sondern ist ja mal ein Austausch, ein Community-Aufbau, den du da betreibst. Und also musst du da halt auch viel Zeit in Social Media verbringen. Und ich für mich selber habe ich gesagt, gut, ich mache LinkedIn, da das macht mir Spaß. Und ich glaube, das ist es ja auch. Was macht dir Spaß? Womit identifizierst du dich, ohne dass du dich halt zu krass verstellen musst? Also ich glaube, das ist halt auch wichtig.
Ja, ich denke auch bei uns zweien ist es einfach so, dass wir in LinkedIn unserer Bubble sind mit unseren Interessen oder Interessenparteien, die sich wirklich für unser Profil interessieren. Und bei anderen Social Media wie Instagram oder TikTok ist es halt so, dass du halt der Allgemeinen und ich glaube, dass da wirklich eher die Freizeit ein oder für viele die Freizeit eine Rolle spielen, um sich da eventuell abzuschalten und sich dann nicht dort noch mit Projektmanagement zu beschäftigen. Ich merke das auch selber bei mir mit meinen Posts zu Project, die ich da mache, die sind auch nicht so angenommen wie, sag ich mal, bei YouTube oder bei LinkedIn. Das merke ich auch. Ja, das ist richtig. Wie sieht denn das aus? Ein großes Thema in Deutschland ist immer die GEMA, die quasi ja immer die Musikrechte hat. Hast du mit denen auch schon Kontakt gehabt oder wie stehst du denen gegenüber?
Nee, also ich selber habe mit GEMA eigentlich wenig Kontakt, aber ich finde es generell, finde ich es gut, dass es Institutionen gibt, die sich halt für Urheberrechte für Künstler einsetzen und diese halt versuchen zu schützen. Jetzt kann man sich über die Umsetzung streiten und dass halt auch Institutionen sich weiterentwickeln müssen und pragmatischer und Lösungen finden sollten, gerade halt auch wenn, ne, also jetzt Social Media, da halt auch viel mehr Musik genutzt wird und andere Faktoren da mitspielen. Aber an sich finde ich es nicht verkehrt, dass es irgendwo eine Institution gibt, an die man sich wenden kann und die halt auch Interessen der Künstler vertritt.
Okay, auf deinem LinkedIn-Profil, auf deiner Webseite habe ich einen Slogan gefunden, der mich die ganze Zeit begleitet, und zwar heißt der: Scrum doesn't solve problems, people do. Was ist damit gemeint? Ist das so ein tieferer, eine tiefere Philosophie von dir, die du vertrittst? Oder was meinst du mit diesem Slogan?
Also Scrum löst keine Probleme, Scrum macht dich höchstens sichtbar und zwingt dich, mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. So, und ich finde, Menschen neigen dazu, schnell eine einfache und sofortige Lösung haben zu wollen und greifen zu Pille, die aber höchstens Symptome bekämpft. Und wenn du gesund werden und gesund leben willst, musst du halt selbst dafür was tun. Und so ähnlich ist es ja auch mit Scrum und der Produktentwicklung, Projektmanagement, also wo Menschen zusammenarbeiten und Lösungen finden sollten und nicht die Erwartungshaltung haben sollten, einfach mal, dass jetzt eine Arbeitsweise, Methode oder ein Tool all diese Probleme löst. Das ist es halt nicht. Also es ist immer noch, man selber muss aktiv Probleme lösen in Zusammenarbeit mit Menschen. Und ein bisschen vielleicht Erwartungshaltung. Also oft hört man ja, Scrum funktioniert ja nicht, bla bla bla. Ja, aber wie weit löst du denn selber die Probleme, die du da hast, die sichtbar werden?
Das ist immer wieder ein großes Thema, da würde ich gerne mal fragen, wie sind so deine Erfahrungen? Ich meine, du hast ja gesagt, dass du auch als Berater tätig bist. Wie sind so deine Erfahrungen der Suche nach dem Tool? Merkst du das auch immer, dass man erst versucht, ein Kanban-Board aufzubauen und zu sagen, so, wir machen jetzt Scrum und das läuft jetzt alles? Oder läuft das im agilen Bereich etwas anders ab wie im sequentiellen Bereich, wo ich zu Hause bin, wo man mit dem Tool versucht, die Probleme zu lösen?
Ja, ich glaube, das ist so Menschen allgemein, also auch der Vergleich von gerade. Wir setzen die Hoffnung, oder gerade als Berater, wenn ich irgendwo reinkomme, da haben wir ja schon ein gewisses Set, da gibt es ja auch schon die Tools, da gibt es ja auch schon die Teams, da gibt es ja schon die Strukturen, und ich komme dann da ja rein, um da nochmal Verbesserungen mit anzustoßen. Also ich muss ja auch mit dem arbeiten, was ich da habe, und nicht einfach da hinkommen als Fremde und sagen, ja, alles, was ihr gemacht habt, ist also nicht so gut und jetzt machen wir das so, wie ich das denke. Das ist es ja auch nicht so. Aber zum Kanban ist ja, ich finde, gerade also, wenn man solche Tools und Methoden und Praktiken einsetzt, sollte man wissen, was ist denn die Intention dahinter, oder gerade auch mit KPIs. Also was wollen wir gerade messen? Welche Messgrößen erheben wir und was machen wir damit? Und wie lesen wir oder interpretieren wir die richtig? Ne? Und ich finde, das ist halt da, wo ich dann halt auch mit reinkomme und da auch mit Missverständnissen aufräume und da gucke, okay, was brauchen wir denn wirklich? Wo drückt denn der Schuh? Und wie kriegen wir das gelöst? Halt auch hier in der, was können wir denn selber beeinflussen? Weil oft findet man ja gerade auch so einen Konzern oder so größeren Umfeld, ja, da haben wir ja eh keinen Einfluss drauf. Ja, aber die Frage ist, worauf haben wir denn Einfluss? Was können wir dann ändern? Und alles andere, worauf das Team keinen Einfluss hat, nehme ich halt mit und dann damit laufe ich dann weiter zu den anderen Abteilungen oder Hierarchieebenen, wenn es da große gibt. Beantwortet das ungefähr deine Frage? Ich glaube, ich ein bisschen
Okay. Ja, klar, auf alle Fälle, weil ich finde das einfach nur super interessant, weil es ist halt bei mir immer so der erste Step, wo sich, sage ich mal, der Kunde bei mir meldet, dass man sich für den Einsatz von Project interessiert, wo ich dann zum Kunden hinfahre und dann sage, Blanka, zeig mir mal bitte, was Project kann, wo ich dann immer sage, zeigt mir erstmal, was euer Prozess kann, dass man sich viel zu wenig mit dem Prozess beschäftigt und mit der Umsetzung des Prozesses und immer zuerst versucht, das Tool einzusetzen, was ja eigentlich, ich sage jetzt immer noch, vergleichbar ist mit einem Akkuschrauber und einem Tunnelbohrer, ja, den man benutzen kann. Die Frage ist halt, wo, was will ich erreichen mit dem Tool, was ich habe, oder was soll unterstützt werden? Und ich weiß halt so, dass die ersten Ansätze, wir sind ja jetzt im Planner-Bereich unterwegs mehr. Ich meine, das ist für dich jetzt nicht gerade ein Scrum-Board, wo du mitarbeiten kannst, aber du hast halt auch im Azure die Möglichkeiten, ja, mit DevOps zu arbeiten etc., wo mehr Möglichkeiten gegeben sind. Und man versucht immer zuerst dieses Tool nachzusagen, ja, wir haben jetzt ein schönes Tool, aber überhaupt nicht deuten kann, wo ist denn jetzt der Engpass innerhalb meines Projektes, ja, wo ist mein kritischer Pfad, wo ich mitarbeiten muss, das gar nicht auslesen kann, weil man erstens einfach, ich sag oft, das Wissen, über das Wissen nicht verfügt, wie man mit dieser Methode zu arbeiten hat, und dann sich irgendwelche YouTube-Video ansieht, die einem zeigen, so geht's, und dann doch relativ schnell merkt, das klappt doch nicht so, wie es eigentlich soll. Gucken wir mal, ob wir einen Berater finden, der uns da unterstützen kann.
Ich finde auch gerade hier, also Zettel und Stift oder Whiteboard oder ne, einfach mal die Wertschöpfungskette aufmalen. Ne? End-to-end, von wo kommt was und was sind die einzelnen Stationen? Und da halt, wie du auch schon sagst, Engpässe identifizieren und daran arbeiten und gucken, okay, was ist der Status quo, was setzen wir aktuell ein, wo haben wir die Probleme und hilft das Tool an dieser Stelle, ja, nein oder wie?
Ja. Ja, Adam, wir kommen dem Podcast-Ende langsam näher. Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus, was jetzt einmal deine berufliche Karriere betrifft, natürlich aber auch deine musikalische Karriere, die wir ja heute etwas mehr beleuchtet haben?
Also, wie du auch schon festgestellt hattest, bin ich ja mittlerweile auf vielen Konferenzen aufgetreten. Ich spiele auch mit dem Gedanken, ein eigenes Format umzusetzen, also eventuell mache ich eine eigene Veranstaltung. Der Gedanke verfolgt mich auch schon eine Weile. Ansonsten, ich bin Freelancer. Hier überlege ich. Ne? Also mittlerweile haben sich ja auch viele Arbeitgeberbedingungen geändert. Also würde ich hier der richtige Arbeitgeber mit den richtigen Bedingungen kommen oder würde ich den finden, würde ich mich wahrscheinlich darauf einigen, wieder in Festanstellung zu gehen und die Musik und die Konferenzen halt nebenberuflich weiterverfolgen und da halt auch mein Content machen. Ich weiß es nicht, aber das sind so aktuell die Überlegungen, die mich so beschäftigen. Aber Gelegenheit macht ja Glück, also wer weiß. Ne? Also vielleicht komme ich ja morgen schon mit einer besseren Idee.
Ja, liebe Hörer, wenn irgendjemand da ist, der gerne mit Adam mal Kontakt aufnehmen will, Kontaktdaten habe ich logischerweise auch mit in den Shownotes mit aufgenommen. Vielleicht ganz kurz, kannst du den Hörern nochmal erzählen, wo sie überall Infos von dir finden?
Ja, das Einfachste ist, glaube ich, die Webseite adamjanusch.de. Ansonsten auf LinkedIn, da bin ich ja aktiv. Spotify, den Link hast du ja in die Shownotes gepackt.
Und du hast, sehe ich, auch ein Zitat für die Hörer mitgebracht, was du gerne loswerden möchtest.
Ich habe zwei Zitate mitgebracht.
Stimmt, du hast zwei Zitate mitgekriegt, genau.
Mhm. Also die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu erfinden. Mhm. Das ist von Alan Kay. Und das andere ist, Veränderung ist das Ergebnis von Lernen. Ich finde, das sind so zwei coole Zitate, die halt auch gerade in der Projektarbeit wichtig sind.
Adam, ganz, ganz lieben Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist und über das Thema gesprochen hast. Wie gesagt, ich liebe deine Musik, ich höre dich auch weiter bei LinkedIn und werde ja logischerweise auch weiter folgen. Und ich würde sagen, das letzte Wort gehört dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Torben. Freut mich, dass das geklappt hat. Und auch hier, ne, also durch LinkedIn sind wir in Kontakt getreten und jetzt können wir, haben wir einen schönen Podcast aufgenommen. Danke dir dafür.
Und damit ihr ein wenig Musik mal von Adam mitbringt, habe ich jetzt zum Schluss noch ein Stück von ihm reingemixt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Danke, ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.
Ich habe da mal so eine Frage. Wenn ich den Scrum-Guide lese, bin ich dann Scrum Master? Was ist Scrum? Und wie werde ich zum Meister? Empirie, das Lernen bis zum Tod, das Meistern bis zum Tod. Es ist mehr als nur ein Board, yeah. Was bringt dir Feedback-Schleifen, wenn du alles besser weißt? Hör gut zu oder spiel ab wie die Enterprise. Während du dich aufhängst an Begrifflichkeiten, geht die Intention verloren, aber wer will streiten? Hast du dich auch schon mal gefragt, worum es eigentlich geht, wenn du von Fehlerkultur sprichst? Meinst du nicht, dass hier was fehlt? Ich appelliere an deine Rolle, doch ich hab mich wohl verwählt. Und wenn du mal nicht weiter weißt, ist das gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm, das alles nicht so eng. Eigentlich geht's doch nur um Mut, Offenheit, Fokus, Commitment, Respekt, Transparenz, Inspect und Adapt. Das ist der Agile Song. Dab-di-di-dab, das ist keine PDF. Das ist Inspect und Adapt, das ist der Agile Song. Dab-di-di-dab, das ist
Verantwortung. Das ist ein Spekt und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist keine PDF. Das ist ein Spekt und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist Verantwortung. Das ist ein Spekt und der Dev.
Okay.
Ey yo, sag, wo willst du hin? Ohne Vision. Vielleicht hilft der Elevator Pitch. Und wenn nicht, nimm dein Team im Elevator mit. Mach mal nicht auf Oberboss, in Hugo Boss, du Obermacker. Es gibt nur ein Team, wir haben ein Dream. Wie mach ich mein Team zum Dream Team? Fragst du dich jetzt, versuchst du mal mit einbeziehen. Hat das dein Ego verletzt? Was bringen dir User Stories, wenn sie keiner versteht?
Das ist aber ein schönes Beyond-Down-Chart.
Auf ein paar Storypoints fehlen, zeig mir deine KPIs, ich sag dir, wer du bist. Geht's hier nur um Velocity für dein Bericht? Wie steigerst du den Produktwert? Geht's um Usability, Functionality? Sag, was ist dein Produktwert?
Security!
Kannst du deine User fragen, raute Taste mehr? Das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist keine PDF. Das ist ein Spekt und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist Verantwortung. Das ist ein Spekt und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist keine PDF. Das ist ein Spekt und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist Verantwortung. Das ist ein Spekt und der Dev.
Okay.
Du bist Entwickler und im Dev-Team. Plötzlich möchte irgendjemand was auf Touchscreen. Irgendwer hat schon irgendwas mal implementiert. Es fühlt sich an wie ein Tritt in den Nieren, wenn du den Code liest. Und plötzlich ist schon wieder Code-Freeze. Täglich grüßt das Murmeltier, wenn du die Items auf dem Board siehst. Oh mies, was will der PO wieder? Ruf mal den Servant-Leader, lass mal lieber. Neues Feature, neuer Sprint, Planning, Poker, Fibonacci, 4 gewinnt. WTF? Einmal mit Profis arbeiten, Hauptgewinn. Stell dir vor, es ist Daily und keiner geht hin. Wasserfall, platsch, platsch, uns alle gehen schwimmen. Aber das ist nicht agil. Keep it real, steht mir das Wasser bis zum Hals, zieh ich eine Badehose an. Verloren in Grundsatzdiskussionen. Alles cool, aber vergisst mal nicht zu coden. Das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist keine PDF. Das ist Inspect und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist Verantwortung. Das ist Inspect und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist keine PDF. Das ist Inspect und der Dev, das ist der Agile Song. Dub diddy dub, das ist Verantwortung. Das ist